Sprüche 22, Vers 1. Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Anmut oder Gunst oder Ansehen bei den Menschen, Beliebtheit, könnte man es auch übersetzen. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als Gold. Wir reden von dem Goldstandard. Es war mal so, dass alles Geld hier mit Gold abgesichert ist und man hört immer mehr, dass Ökonomen drüber reden, dass es wieder so sein soll oder so werden soll, zumindest ein Stück weit, weil Gold ist beständig und wertbeständig und wertvoll eben, aber Salomo sagt uns hier, es gibt etwas, was wertvoller ist als Gold. Es gibt etwas, was besser ist als ein Goldstandard und das ist ein guter Name oder wir könnten sagen ein guter Ruf, Ansehen vor den Menschen. Und ich denke, es beginnt wie alles im Herzen eigentlich. Paulus sagt, es ist ein großer Segen, wenn wir mit einem reinen Gewissen vor Gott und den Menschen leben können. Es fängt eigentlich damit an, wer wir sind vor Gott, wenn kein Mensch uns sieht. Das ist echter Charakter. Was tue ich, wenn mich niemand beobachtet? Wie bin ich dann? Was für eine Art von Mensch bin ich vor Gott? Reines Gewissen vor Gott zu haben. Damit fängt es an. Aber was auch wichtig ist, ist unser Ruf vor den Menschen. Manche von uns sind da sensibler, was andere denken. Andere sind mehr so, ist doch egal, Hauptsache ich habe ein gutes Gewissen vor dem Herrn. Ist doch egal, was die anderen denken. Und das hat einen Vorteil, die sind dann oft mutiger, weil sie nicht so von Menschenfurcht beeinflusst sind. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir es im Auge halten, was andere denken oder wie unser Ruf ist. Und woher kommt ein guter Ruf, Ansehen bei den Menschen, woher kommt das?
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit.
Genau. Eigentlich durch ein beständiges, gottesfürchtiges Leben. Es dauert oft Jahre, einen guten Ruf aufzubauen. Guter Ruf ist auch wichtig, um andere belehren zu können oder unterweisen zu können, ermahnen zu können. Guter Ruf. Deswegen lernen wir Timotheusbrief und im Titusbrief, dass es eine Voraussetzung ist für Älteste, dass sie auch einen guten Ruf haben vor denen, die draußen sind, denen, den Nichtchristen, denen zur Gemeinde gehören, weil das sonst ihren Dienst und ihr Wirken beeinflussen würde. Ich meine, wer hört schon auf den Rat von jemandem, der selber einen schlechten Ruf hat? Und so ist es wichtig, es bringt wirklich viel Reichtum in diesem Sinn, in Beziehungsreichtum, auch Reichtum in dem Sinn, dass wir ins Leben von anderen Menschen sprechen können, andere beeinflussen können, ein geistliches Erbe weitergeben können, ein guter Ruf. Und wie gesagt, es kann Jahre dauern, einen guten Ruf aufzubauen, aber es kann auch in einer Sekunde wieder futsch sein. Der gute Ruf. In einer Sekunde der Schwachheit oder der Sünde, denkt an David, wie schnell kann ein guter Ruf wieder vorbei sein? Und David, der Psalmist, der größte Anbetungsleiter in der ganzen Bibel, ist vielen in Erinnerung als der Ehebrecher und der Mörder. Und wir sehen, was es mit seiner Familie getan hat. Und sein Dienst, auch sein Vorbild als König für die Nation, war nie mehr dasselbe durch eine Situation, wo er schwach war oder unvorsichtig war oder einfach ja, seiner Lust Lauf gelassen hat. Und so müssen wir da vorsichtig sein und es im Hinterkopf behalten auch. Das ist eine Warnung für uns. Ein guter Name, ein guter Ruf ist viel wert. Es ist besser als Silber und Gold. Und dann im Vers 2 heißt es, Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Also Gott hat den Reichen geschaffen, den Armen geschaffen. Die begegnen sich, die sind so auf derselben Ebene eigentlich vor Gott. Ja, in vielen Dingen geht es ihnen unterschiedlich. Ja, geht es den Reichen besser meistens als den Armen, wenn es um Wohlstand geht oder auch um Einfluss, um ein bequemes Leben. Aber vor dem Herrn sind wir wieder auf einer Ebene. Wir werden alle nackt geboren und wir können alle nichts mitnehmen. Der Tod macht uns wieder alle gleich. Auch in Bezug auf Krankheit macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Arme werden krank und Reiche werden krank. Sünde, wir sind alle Sünder vor Gott. Da sind wir gleich auf einer Ebene. Gleich wertvoll vor Gott, gleich geliebt und mit einer ewigen Perspektive gesehen, ist nicht wirklich der große Unterschied. Die große Frage wird in der Ewigkeit nicht sein, hast du viel gehabt materiell oder hast du wenig gehabt, sondern wieder, ja, hast du Jesus vertraut und was für ein Mensch bist du gewesen? Passt gut zum ersten Vers. Diese Charaktereigenschaften, dieser gute Ruf vor Gott und den Menschen ist wertvoller als Gold. Und es ist wichtig, dass wir dran denken, denn Gott sagt uns, dass er kein Ansehen der Person hat. Gott schaut nicht, ob wer reich ist oder weniger reich ist. Er ist völlig unparteiisch. Und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, schreibt Paulus oder Gott durch Paulus im Vers 17, den Reichen, er sagt, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, also zu teilen, was sie haben, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also mit Wohlstand, mit Reichtum kommt auch viel Verantwortung. Und wir sollen diesen Reichtum nutzen, um Schätze im Himmel zu sammeln und zu teilen. Gott gibt uns Wohlstand, nicht damit wir aufhäufen und unseren Wohlstand erhöhen, sondern damit wir geben können. Gott setzt uns eigentlich frei zu geben, gibt uns die Möglichkeit zu dienen mit dem, was wir haben. Auf der anderen Seite warnt Gott auch die Armen, nicht neidisch zu werden gegen die Reichen. Auch das kann passieren. Hier ein paar Verse zuvor im Vers 10, Kapitel 6, 1. Timotheus heißt es, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, flieh diese Dinge. Geldliebe kann ein Reicher haben, aber genauso ein Armer. Dieser Wunsch oder diese Vision, reich zu werden und alles dafür zu tun, egal was, Hauptsache ich werde reich. Und es kann ein Götze sein in seinem Leben, obwohl er gar nichts hat. Und sowohl der Arme als auch der Reiche muss sich an diesen Vers hier erinnern. Der Herr hat uns gemacht, wir stehen vor dem Herrn. Das, was wir haben, ist nicht das Wichtige in unserem Leben. Die Frage ist, was tun wir mit dem, was wir haben, ob es jetzt viel ist oder wenig ist. Was für Menschen sind wir? Vers 3, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, die Einfältigen oder Unerfahrenen oder Unverständigen aber gehen weiter und müssen es büßen. Hier eine Ermahnung, Voraussicht zu haben, vorausschauend zu sein. ist das Vorteil der Klugen. Wer voraussichtig ist, der ist eigentlich klug. Die, die einfach irgendwie so in den Tag reinleben, egal, ist einfältig oder unverständig. Und die müssen es büßen. Die rennen dann oft in Gefahren hinein, ein Unglück, wie es hier steht, was eigentlich nicht nötig wäre. Der Kluge hat Voraussicht, der sieht es schon im Voraus. Okay, da kommen jetzt schwierige Zeiten, muss vorausplanen. Ich denke, die klugen Griechen haben ihr Geld schon woanders hin überwiesen. Das liegt nicht mehr in Griechenland, das ist ein Riesenproblem dort gerade. Aber auch geistlich. Die Klugen schauen voraus. Sehen zum Beispiel, okay, da kommt jetzt eine schwierige Zeit auf mich zu und Jesus sagt, betet, solange der Geist willig ist. Damit ihr dann stark seid in der Zeit der Versuchung, wenn das Fleisch schwach ist. Also Voraussicht zu haben. Wenn ich weiß, ich habe ein schwieriges Gespräch heute, dann lass mich ins Gebet gehen. Vorher Voraussicht zu haben. Der Einfältige, der lebt einfach so darauf hin und ja, ist nicht vorbereitet. Oder eine Gefahr zu sehen auf. Falle zu sehen, eine Versuchung zu sehen. Der Kluge sieht das Unglück. Und manchmal kommen Versuchungen in sehr schönen Verpackungen. Na, der nette Junge, der ja nicht wirklich Christ ist, aber dich einladet auf ein Rendezvous. Einfältige, oh Mann, das ehrt mich ja schon und war auch, schmeichelt mir. Der läuft einfach rein in die Falle, der Kluge ist vorausschauend und sagt, oh, was sagt Gottes Wort mir? Geht nicht unter ein Joch mit den Ungläubigen. Hier, die Linien sind klar. Ich will mich nicht auf eine Beziehung einlassen mit jemandem, der nicht Jesus lieb hat und ihm nachfolgt. Und er schaut voraus, okay, wohin kann das führen? Sich nicht erst warte, bis meine Emotionen da involviert sind, vorausschauend zu leben. Vers 4, die Folge der Demut und die Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Auf der anderen Seite, Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen. Wer sein Leben bewahren will, hält sich fern von ihnen. Also demütig zu sein, den Herrn zu fürchten, Respekt zu haben vor Gott, ihm nachzufolgen, das bringt Reichtum und Ehre und Leben. Und vielleicht ist es nicht materieller Reichtum. Manchmal ist es auch das. Denkt an Salomo. Sein Reichtum war eine direkte Folge von seiner Demut, dass er gesagt hat, okay, ja, ich habe einen Wunsch frei, gib mir Weisheit, dein Volk richtig zu regieren. Und dann hat er gesagt, okay, gebe ich dir auch den Reichtum und alles andere dazu. Aber manchmal ist es nicht unbedingt materieller Reichtum, aber geistlicher Reichtum. Gottes Furcht bringt Reichtum und Ehre und Leben, wieder ewig gesehen, ewiges Leben. Aber Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen, des Betrügers, dessen, der nicht ehrlich ist, der läuft eigentlich gegen eine Mauer, gegen eine Wand, auf lange Sicht zumindest. Vielleicht bringt es erstmal ein paar Vorteile, aber je mehr man sich verstrickt hier in Betrügereien und Lügen und Sünden, dann sind diese Dornen und diese Schlingen auf dem Weg. Und wer sein Leben bewahren will, der hält sich fern von ihnen. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten oder verdirbt uns, beeinflusst uns, hält sich fern. Wir wollen nicht einer von denen werden, von den Unehrlichen, von den Betrügern, den Verschlagenen. Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Wichtiger Vers, vor allem für alle Eltern und die, die es vielleicht nochmal werden wollen. Wichtiger Vers, der uns sagt, dass wir unsere Kinder wenn sie klein sind, schon richtig erziehen sollen, damit sie später davon nicht abweichen. Diese Einstellung, die heute so populär ist, okay, ich beeinflusse mein Kind nicht, der soll mal selber entscheiden, wenn er groß genug ist, und Eltern vernachlässigen die Erziehung eigentlich genau zu den Zeiten, wo die Kinder am leichtesten zu beeinflussen sind, auch am einfachsten zu erziehen sind. Und dann irgendwann, wenn sie Teenager sind, wachen sie auf und sagen, oh, der trifft aber jetzt wirklich schlechte Entscheidungen. Oh, da muss ich jetzt mal eingreifen, da muss ich jetzt mal anfangen, Grenzen zu setzen und zu formen. Und ja, ich würde sagen, wenn du in der Situation bist, tu das, aber eigentlich ist es schon fast zu spät, ne? Wir haben als Eltern so ein Fenster von ein paar Jahren, wo wir unsere Kinder wirklich formen können. Und dann irgendwann kommen sie in die Pubertät und rebellieren sowieso erstmal ein bisschen und müssen ihren eigenen Weg finden, und das ist auch gut so, nabeln sich ab immer mehr von den Eltern. Und da ist es wichtig, dass die Grundlage schon da ist. Viele Eltern fangen erst dann an, eine Grundlage zu legen, und das ist dann reichlich spät. Wir müssen so früh wie möglich anfangen. Je früher, desto einfacher ist es, sie unsere Kinder erziehen und formen. Dem richtigen Weg gemäß, seinem Weg gemäß, wenn es hier über Gottes Weg spricht, damit sie davon nicht weichen, auch wenn sie älter sind. Das heißt, wir müssen unsere Kinder zu Jüngern machen, trainieren. Das heißt, wir müssen sie lehren. Das ist eine Sache. Positive ist, dass wir sie unterweisen, vor allem mit Jesus zu leben, ihm zu vertrauen, wenn sie ein Problem haben, zu beten. Und ich meine, das fängt mit unserem Vorbild an. Das ist der größte Lehrer, wie wir leben, wird sie am meisten beeindrucken und am meisten formen. Das heißt aber auch, dass wir ihnen Gottes Wort lehren und rüberbringen auf ihrem Level. Wir haben vor, die Jennifer und ich, unsere Jungs sind so 1,5 Jahre, so gerade so die Grenze, wo es eigentlich losgeht, wo sie sehr viel aufsaugen und sie auch anfangen zu verstehen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mal so einmal in der Woche so einen Familienabend machen wollen, im Prinzip wie ein Kindergottesdienst. Dass wir versuchen wollen, jede Woche zumindest eine geistliche Lektion weiterzugeben mit Spielereien und Basteleien und Action, das ist wie Kinder lernen durch Aktivitäten. Aber es ist wichtig, dass wir so früh wie möglich anfangen, damit sie zu formen und geistlichen Reichtum weiterzugeben. Und dann der zweite Teil davon ist natürlich, dass wir sie korrigieren müssen und züchtigen müssen. Das kommt noch später, in den Grenzen setzen müssen, damit sie das Richtige lernen und das Falsche verlernen. Wir werden später sehen, dass Torheit im Herzen der Kinder ist. Und das müssen wir austreiben. Und so, wir müssen unsere Kinder lehren, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, was richtig ist, was falsch ist. Wir müssen ihnen Disziplin vermitteln, Selbstbeherrschung, Verantwortlichkeit, all diese Dinge. Und wir müssen damit so früh wie möglich beginnen. Erzieh dem Knaben seinem Weg gemäß. Und kann man unterschiedlich interpretieren, ob das Seine mit einem großen S sein soll, also Gottes Weg. Ich meine, das ist klar für uns, der Maßstab ist Gottes Wort. Wir wollen, dass sie ihm nachfolgen. Das stimmt ganz sicher. Aber vielleicht ist es auch ein kleines S. Erziehe den Knaben oder das Mädchen seinem oder ihrem Weg gemäß. Jedes Kind ist anders. Und auch das gehört dazu, da das richtige Gespür zu haben. Was braucht jedes Kind? Es gibt nicht so, ich meine, die, die mehrere Kinder haben, wissen das, es gibt nicht so diesen einen Ansatz und die eine Formel, die ich allen Kindern drüber stülpen kann. Ein Kind ist dickköpfig und hat so eine harte Haut, das andere Kind ist sehr sensibel und emotional, und müssen wir unterschiedlich trainieren und unterweisen und zurechtweisen, züchtigen vielleicht auch. Bei einem Kind langt es einfach mal ein ernster Blick und das langt. Ein anderes Kind braucht ein bisschen mehr Ermutigung auf dem Weg. Ganz unterschiedlich. Manche Menschen sind visuell orientiert, die lernen am einfachsten, wenn sie Dinge sehen. Andere sind mehr, was sie hören. Manche sind eher kreativ, und das ist, wie man ihr Herz berühren kann. Bei den anderen ist es mehr strukturiert, und die brauchen eine Struktur, und es ist eine Herausforderung, es ist eine Aufgabe für uns Eltern, auch das herauszufinden. Also nicht nur das Kind in Gottes Weg zu unterweisen, sondern auch seinem Weg, seiner Persönlichkeit entsprechen. Aber die Hauptanwendung von diesem Vers ist, dass wir diese Zeit, dieses Zeitfenster, weiß nicht, wann es losgeht, 2, 3 Jahre bis 10, 11, wenn es gut geht, 12, aber so dieses Zeitfenster, vor allem Vorschulkinder, ne, diese ersten paar Jahre, wo sie so prägsam sind und so formbar sind, dass wir diese Zeit nutzen.
Das ist schon mal der Alter, aber ich will nur ein Beispiel, ne?
Ja.
Die sitzen im Wagen noch drin, ne? Und die wollen dann mal einen Lutscher oder irgendwas, es da gibt, die schreien da in dem Wagen, weil ja. Sie das nicht kriegen. Ja, das ist Erziehungssache. Die müssen das schon haben, bevor es bezahlt ist. Ja, die Mutter gibt es, dass er ruhig ist.
Ja.
Das ist schon, da sind sie noch so klein.
Ja, das geht. Unsere sind jetzt 1,5. Das geht jetzt los.
Ich kann mit Worten machen am Anfang, aber am Schluss, wenn sie dann so weit sind, dass sie das unbedingt haben wollen, dann was machst du da? Ne?
Ja.
Bist du im Geschäft, der Kreis darf ich verrückt.
Ne? Das muss man aushalten können. Ne? Irgendwer, so ein Elternbuch habe ich gelesen, der hat gesagt, der Supermarkt, das ist dann sozusagen das Abitur. Hier die Abschlussprüfung. Er hat gesagt, das ist nicht der Ort, wo du trainierst und wo du übst, sondern das ist dann die Abschlussprüfung. Das muss zu Hause passieren, das Training. Und viele Eltern delegieren es, gerade auch geistliches Training, an die Gemeinde. Ja? Kinderdienstmitarbeiter, ich meine, wir sind total dankbar für euch. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Dienste in der Gemeinde überhaupt. Aber die Hauptverantwortlichen sind die Eltern eigentlich. Und auch dieses Bewusstsein muss da sein, dass die Eltern von Gott her die sind, die verantwortlich sind, besonders die Väter. Paulus spricht zu den Vätern im Epheserbrief und im Kolosserbrief. Und das ist eine Herausforderung, dass wir da sind, dass es eben nicht nur der Kindergottesdienst ist, sondern dass sie zu Hause auch diese geistliche Unterweisung bekommen. Und ich meine, Disziplin, eine stille Zeit zu halten, in der Bibel zu lesen, diese Dinge in Gemeinschaft mit Gott zu leben, das müssen wir ihnen mitgeben. Und dann kann unsere Hoffnung sein, wenn sie in diesen formbaren Jahren trainiert wurden und da reingewachsen sind, dass sie dann auch nicht davon weichen, wenn sie älter werden. Und ja, manchmal haben Kinder oder Jugendliche so eine rebellische Phase. Aber ich denke, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn ansehen, irgendwann ist dem verlorenen Sohn aufgefallen, was er zu Hause gehabt hat. Und es hat sein Herz berührt und er ist wieder zurückgekommen. Und deswegen dieses Vorleben in dem Zuhause ist das so um und auf. Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen. Und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Schulden versklaven uns, sagt uns die Bibel. Die Bibel warnt uns davor, Schulden zu machen. Zumindest ungedeckte Schulden. Ich meine, es ist ein Ding, wenn man einen Kredit aufnimmt, um sich ein Haus zu kaufen, und da ist ein Gegenwert da, ist eine andere Sache, wenn du Schulden machst, um dir irgendein tolles Auto zu kaufen. Da bin ich dankbar für das, was mein Papa mir vorgelebt hat. Nämlich, du kaufst dir das, was du dir leisten kannst, und was du dir nicht leisten kannst, das kaufst du dir eben nicht. Und ich persönlich hatte noch nie ein neues Auto. Du kaufst dir das, was du dir leisten kannst. Und wenn du ein Auto um 6.000 willst, aber du hast nur 3.000, dann kaufst du dir halt ein Auto um 3.000. Fertig. Aber es kann eine Falle werden. Und ich kenne jemanden in Amerika, die hat sich so einen tollen Sportwagen gekauft. Geht ja alles auf Schulden, ne? Vorfinanziert. Dann hatte die einen Unfall. Auto war kaputt. Und sie brauchte ein Auto, um in die Arbeit zu kommen und leben zu können. Dann musste sie noch ein zweites Auto, natürlich auch wieder auf Schulden, leasen. Und dann hat sie zwei Autos auf einmal abbezahlt. Die hat eigentlich nur mehr gelebt, um ihre Schulden abzubezahlen. Und das ist ein Gefängnis. Die Reichen herrschen über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Denk dran, wenn du die Kreditkarte benutzt. Vers 8, der Unrecht sät, wird Unheil ernten und der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen. Wir sehen das, was wir ernten in unserem Leben, und am Ende, spätestens wenn wir in die Ewigkeit gehen, wird das Wüten ein Ende haben und Gott wird gerecht richten und jeder kriegt das, was ihm gebührt. Vers 9, wer gütigen Auges ist auf der anderen Seite, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Also eine Aufforderung, gütig zu sein und zu teilen. Und ich denke, das ist eine Herausforderung für uns. Also ich fühle, dass Gott da am Reden ist. Ich denke, für uns persönlich, auch für uns als Gemeinde, das ist ein Bereich, wo wir wachsen können. Ich meine, ehrlich zu euch selber, müssen uns jetzt nicht drüber austauschen, aber wie viel von unserem Überfluss oder von deinem Überfluss, von deinem Wohlstand, gibst du wirklich weiter? Wir haben gelesen, es ist okay, klug zu sein, vorausschauend zu sein. Das heißt auch manchmal, was anzusparen für eine Ausgabe, die ich sehen kann. Aber was mache ich mit dem Rest? Bin ich gütig? Bin ich barmherzig? Teile ich mein Brot mit dem Geringen? Mit dem, der nichts hat, von mir aus mit dem Kind im Kinderheim irgendwo in Rumänien oder dem, der am Verhungern ist in Afrika oder den Geschwistern, die im Gefängnis sind für ihren Glauben oder den Prostituierten in Berlin oder wo immer. Haben wir diese Menschen im Blick? Und Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir alle leben in einem Land mit wahnsinnigem Wohlstand. Wir haben eigentlich alle mehr, als wir wirklich brauchen, wenn wir ehrlich sind. Und ich war gerade diese Woche wieder herausgefordert von jemandem, der ein Seminar gehalten hat auf Praiseland drüber. Und der wirklich so lebt. Der ist noch Single, aber er hat so seine 11 Quadratmeter Wohnung, lebt von 300, 400 Euro im Monat und versucht den Rest weiterzugeben. Und das ist eine Herausforderung an uns. Und wie viel Gutes könnten wir tun, wenn alle Christen wirklich ihren Überfluss, das, was sie nicht zum Leben brauchen, weitergeben würden? Wir könnten wahrscheinlich das ganze Hungerproblem der ganzen Welt lösen, wenn wir da als Leib Christi zusammen arbeiten würden. Das ist so ein Punkt, an dem Gott mich gerade herausfordert, und ich glaube, auch ein Punkt, der aktuell ist für uns als Gemeinde. Ein gebendes Herz zu sein, Barmherzigkeit zu haben, zu teilen mit den Geringen, die nichts haben. Und die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Das ist auch was, wir reden hier wirklich von Menschen, die vielleicht arbeiten wollen, aber nicht können. Oder die in einem Land leben oder unter Umständen leben, wo sie sich selber gerade nicht versorgen können. vielleicht sogar Leute in unserem eigenen Land, und mit denen brauchen wir Barmherzigkeit, gütiges Auge, Wohlwollen ihnen gegenüber, dass wir sie nicht aus dem Blick verlieren. Ich meine, es ist erstaunlich, wie schnell wir abstumpfen, oder? Wir sehen die Bilder ja fast jeden Tag im Fernsehen, aber wie viel juckt es uns noch? Vielleicht das erste Mal, wo wir die hungernden Kinder in Afrika gesehen haben mit den aufgeblähten Bäuchen, das hat uns auch berührt, und wie furchtbar, und irgendwie, du siehst das dann jede Woche zweimal und irgendwann juckt es sich gar nicht mehr wirklich, und du isst ein Schnitzel beim Fernsehen und trinkst ein Bier und vielleicht ist es dran, statt zu McDonald's zu gehen, die 3 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro beiseite zu legen für jemanden, der nicht zum Essen hat. Ich denke, wir können barmherzig leben, ohne dass wir selber wirklich Mangel leiden müssen oder Riesenabstriche machen müssen. Aber oft sind es so kleine Dinge, dass wir da bewusster leben. Brauche ich mein 20. Paar Schuhe? Wie viele Klamotten brauche ich wirklich? Ich habe wieder mal letzte Woche bei Praiseline viel zu viel eingepackt. Ich bin da eigentlich mit einer Hose und 2 T-Shirts und Rest Unterwäsche durchgekommen. Habe mir gedacht, ist gar nicht wert, noch Hose zu wechseln, die wird sowieso dreckig. Aber mir geht es jedes Mal so, egal wo wir hinfahren, du packst eigentlich viel zu viel ein und dann hängt daheim im Schrank nochmal 5-mal so viel, wie du eigentlich einpacken könntest, und du trägst eigentlich nur die Hälfte. Ich meine, wie viel von dem Zeug könnten wir weitergeben oder vielleicht erst gar nicht das Geld ausgeben, würden uns Zeit sparen, die wir zum Shoppen brauchen, und wir könnten weitergeben an die, die nichts haben. Vers 10. Treibe den Spötter fort, so zieht der Zank mit hinaus, und Streiten und Schimpfen hören auf. Jesus hat die Spötter rausgeworfen, als er die Tochter des Jairus geheilt hat. Alle, die da gelacht haben und gespottet haben, hat er rausgeschmissen. Er hat nicht gern gewirkt in dem Umfeld. Damit sind da auch so überkritische Menschen gemeint, die alles nur kritisieren, so einen kritischen Geist haben. Da steht, schmeiß sie raus, und das Schimpfen und das Zanken, das hört auf. Streit. Manche Leute sind dazu korrigierend, leider. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie so ein Herz bekommen. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Reines Herz zu haben vor Gott und wohlgefällig, aufbauend zu reden, das gefällt auch Gott. Die Augen des Herrn behüten die Erkenntnis, und er bringt die Worte der Treulosen zu Fall. Die Augen des Herrn, da haben wir Gottes Allgegenwart, liebevollen Augen des Vaters, er wacht über uns und er behütet die Erkenntnis. Hier Gottes Wort ist Erkenntnis, er bewahrt sein Wort und er bringt die Worte der Treulosen zu Fall. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Ein Fauler findet alle möglichen Ausreden, warum man nicht rausgehen kann. Ich kann heute nicht zur Arbeit fahren, weil es könnte ein Löwe da draußen sein. Mitten in der Stadt, ne? Löwen sind in der Wüste draußen oder in der Wildernis. Aber normal nicht hier in Jerusalem oder irgendwo in der Stadt. Es könnte irgendwas passieren, es könnte regnen. Ausreden. Eine tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen. Wem der Herr zürnt, der fällt herein. Fremde Frauen, damit sind Frauen gemeint, die nicht gläubig sind. Nicht Israelitinnen in der damaligen Kultur. Eigentlich parallel zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Versuchungen kommen oft in schönen Verpackungen. Und wie viele gläubige Männer sind schon zu Fall gekommen, weil ihnen irgendein ein ungläubiges Mädel schöne Augen gemacht hat oder schöne Worte gemacht hat. Wir müssen da aufpassen. Das ist eigentlich das eine Gebot, was Gott uns gibt, wenn es um Beziehungen geht. Es soll dem Herrn geschehen. Wer heiraten will, der soll heiraten, heißt im 1. Korinther 7, nur im Herrn soll es geschehen. Gott lässt uns wahnsinnig viel Freiheit in der Partnerwahl. Sagt nur eine Sache, heirate jemanden, der Jesus lieb hat und der ihm nachfolgen will. Für die, die noch nicht verheiratet sind. Für die, die schon vorher verheiratet sind, denen sagt Gott was anderes. Das ist halt euren Männern ein Zeugnis. Das ist auch eine große Herausforderung. Aber für die, die noch nicht verheiratet sind, hört auf diesen Vers. Tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen und fremden Männern auch. Lass uns da nicht reinfallen. Haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute der Zucht, entfernen Sie davon. Geht es wieder ums Thema Erziehung. Es haftet Narrheit am Herzen unserer Kinder. Wir werden geboren mit Narrheit. Folgen nicht automatisch Gottes Willen nach und tun das, was richtig ist und weise ist. Ihr müsst uns nur besuchen kommen und unseren Jungs mal 5 Minuten zusehen. Da findet ihr viel Narrheit im Herzen. Und nicht unbedingt in dem Sinn, dass es bewusst böse ist oder so, dass sie sagen, ich will jetzt bewusst was Böses tun, aber sie sündigen einfach aus Narrheit oder machen dumme Dinge. Narrheit haftet am Herzen des Knaben und Gott hat ein Werkzeug gegeben, um diese Narrheit zu entfernen, nämlich die Rute der Zucht. Also Konsequenzen. Liebevoll gesetzte Konsequenzen. Damals war es wörtlich die Rute der Zucht. Manchen ist es vielleicht der Kochlöffel der Zucht oder die Hand der Zucht oder eine Pause, eine Auszeit oder Hausverbot. Es gibt ja verschiedene Konsequenzen, die man setzen kann. Ich denke nicht, dass die Bibel lehrt, nur unbedingt körperliche Zucht. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass Worte oft viel mehr wehtun können als ein Klaps auf das Hinterteil. Und viele Eltern, die gegen den Klaps sind, haben ihre Kinder viel mehr geschädigt und ihnen wehgetan durch die Worte, die sie stattdessen verwendet haben. Worte können den Selbstwert zerstören, können Minderwertigkeitsgefühle hervorrufen. Viele von diesen Dingen. Aber wie auch immer, das muss jeder seinen eigenen Weg finden, auch wieder, was seinem konkreten Kind gerade entspricht. Ich denke wieder, man kann nicht so diesen eine Vorgehensweise für alle über einen Kamm scheren. Aber was wichtig ist, ist, dass da Zucht ist im Leben. Das heißt, dass Eltern Grenzen setzen und diese Grenzen auch durchsetzen. Und wenn ein Kind diese Grenzen übertritt, dass es eine negative Konsequenz dafür bekommt. Das ist Teil von Erziehung. Das macht nicht Spaß. Macht überhaupt nicht Spaß. Und manche Eltern versuchen, die besten Freunde von ihren Kindern zu sein. Aber wir müssen langfristig denken. Nicht, was jetzt in dem Moment vielleicht nett und schön und dass ich jetzt beliebt bin beim Kind, sondern was ist in 20 Jahren? Wir müssen mit Voraussicht, wie wir vorhin gelesen haben, leben und denken. Und Gott als Vater geht so mit uns um. Im Hebräerbrief spricht Gott davon, dass er seine Kinder züchtigt und schlägt. Hebräer 12, Vers 6, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Die Motivation muss immer Liebe sein, ganz egal, welche Art von Konsequenz wir setzen. Nicht Zorn oder Selbstsucht, sondern es geht um das Kind. Wir wollen die Narrheit entfernen aus dem Herzen des Kindes. Das, was sein Leben zerstört, wenn wir es so weiterlaufen lassen. Und wer sein Kind liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Es macht weder den Eltern noch den Kindern Spaß. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, haben wir schon Training, die geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also es bringt gute Frucht im Leben eines Kindes, wenn es gezüchtigt wird. Und es ist notwendig, dass das passiert. Im Prinzip sagen das heute auch schon wieder fast alle Erziehungswissenschaftler. Ne? Diese Welle der anti-autoritären Erziehung ist eigentlich so gut wie vorbei, weil die Leute gemerkt haben, es funktioniert nicht. Die Bibel hat recht. Wenn du ein Kind nicht formst und züchtigst und Grenzen setzt, dann ziehst du einen Verbrecher groß. Deswegen, diese Narrheit muss entfernt werden von dem Herzen. Und da müssen Eltern einfach auch realistisch sein und es erwarten. Nicht frustriert sein oder überrascht sein, wenn mein Kind ein Sünder ist. Das ist normal. Das ist eine Gelegenheit zum Trainieren. Das heißt nicht, dass es böse ist und dass es gegen mich rebellieren will. Nee, es ist einfach Torheit im Herzen eines Kindes. Und sie tun Dinge, die nicht richtig sind und die nicht gut sind für sie. Und das muss entfernt werden, weil wir sie lieb haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wer den Geringen unterdrückt, verschafft ihm nur mehr oder dient ihm zur Mehrung. Das ist wahrscheinlich die bessere Übersetzung. Ne? Menschen unterdrücken die Armen, um selber noch mehr zu bekommen, sich selbst zu bereichern. Wer dem Reichen gibt, das gereicht nur zum Mangel. Also Menschen unterdrücken die Geringeren, die Schwächeren, die Ärmeren, um sich selbst noch mehr zu bereichern und noch mehr zu haben. Und auf der anderen Seite die Reichen, die laden sie zum Essen ein und schleimen und so weiter und so fort. Kennt das Politiker, die hier eingeladen werden? Lobbying heißt das dann. Der Hintergedanke ist aber dasselbe, nämlich auch, dass ich einen Vorteil davon habe. Wenn ich dem was tue, dann, wenn ich ihm gebe, dann wird er mir zurückgeben und eine Hand wäscht die andere und so weiter und so fort. Aber letztendlich schadet es ihm, es gereicht nur zum Mangel, steht hier. Und wieder aus Gottes Perspektive, aus der ewigen Perspektive. Vers 17, neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und richte dein Herz auf meine Erkenntnis. Also hör zu, denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst. Sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich heute, gerade dich. Habe ich dir nicht 30 Sprüche aufgeschrieben mit Ratschlägen und Erkenntnis, um dich zu lehren, die Wahrheit, zuverlässige Worte, sodass du denen, die dich gesandt haben, zuverlässige Antwort geben kannst? Wenn jetzt hier 30 Sprüche von Salomo finden und er sagt, ich belehre dich, heute gerade dich, ich habe es für dich aufgeschrieben, für wen immer er das ursprünglich geschrieben hat, aber es ist Gottes Wort an uns, heute genauso persönlich. Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich heute. Und er sagt in Vers 22, ich beraube nicht den Geringen, weil er gering ist, und zertritt nicht den Elenden im Tor. Das Tor war der Ort, meistens gab es eine äußere Mauer und ein äußeres Tor und dann ein inneres Tor und eine innere Mauer und da drin war es schön kühl und schattig und da haben die Ältesten oder die Leiter der Stadt Gericht gehalten und da wurden Geschäfte gemacht. Und er spricht hier zu denen, er sagt, beraube nicht den Geringen, weil er gering ist, weil er sich nicht wehren kann und du mächtiger bist als er. Zertritt nicht den Elenden im Tor. Denn der Herr führt ihren Rechtsstreit und raubt ihrem Räuber das Leben. Wieder mit einer ewigen Perspektive gesehen. Und wir sehen das im Alten Testament demonstriert, dass Gott ein Herz hat für die Amen für die Waisen, die Witwen, die Benachteiligten und dass Gott für sie kämpft. Der Herr führt ihren Rechtsstreit und raubt ihren Räubern das Leben. Babylonische Gefangenschaft im Alten Testament war teilweise auch eine Konsequenz davon, dass die Mächtigen die Geringen misshandelt haben. Das könnt ihr in den Propheten nachlesen, weil die weisen das immer wieder zurecht. Die Ungerechtigkeit der Mächtigen, der Reichen gegenüber den Wehrlosen und den Armen, den Geringen. Vers 24, lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Also wieder, unsere Clique, mit wem wir Umgang haben, das prägt uns. Und manchmal ist es sehr weise zu sagen, du tust mir nicht wirklich gut. Das merkst du dann, wenn du merkst, nicht du beeinflusst die Person für Jesus und für das Positive, sondern sie zieht dich runter. Und sie beeinflusst dich negativ. Und die ist ungeduldig und zornig und du merkst bei dir selbst, hoppala, ich lasse mich selber jetzt auch gehen und übernimm ein bisschen was davon und bin ungeduldig mit meinen Kindern und geh hoch. Und es prägt mich, da muss ich vorsichtig sein. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo wir unsere Kinder wieder beschützen müssen. Durchaus mal anschauen, mit welchen Freunden hängen die ab. Und nicht alle Freunde tun ihnen gut. Und manchmal ist der Punkt auch als Elternteil zu sagen, tut mir leid, such dir einen anderen Freund. Den möchte ich hier nicht mehr sehen bei uns, der tut dir nicht gut. Ich habe heute erst mit jemandem gesprochen, der mir das erzählt hat, der das getan hat. Das sind liebevolle Eltern. Machen sich 100% nicht beliebt in dem Moment bei ihren Kindern. Aber vielleicht in 20 Jahren, wenn die Kinder sehen, was aus dem Freund geworden ist, werden sie sagen, hey, danke, dass du so weitsichtig warst und danke, dass du mich erzogen hast und dich nicht von mir hast erziehen lassen, nicht von mir manipulieren hast lassen, denn du hast besser gewusst, was gut für mich ist und was heil für mich ist. Vers 26, sei nicht unter denen, die Handschlag geben, unter denen, die für ein Darlehen bürgen. Wenn du dann nichts hast, um zu bezahlen, warum soll man dein Bett unter dir wegnehmen? Wieder eine Ermutigung, nicht für jemanden zu bürgen. Das heißt, jemand leiht sich Geld und du gibst Sicherheit dafür. Und wenn der nicht zurückzahlen kann, dann bist du dran. Ich denke, wir können das tun. Es kann auch ein Teil von Barmherzigkeit sein, jemandem einen Kredit zu geben, damit er neu anfangen kann. Aber der Punkt, denke ich, den wir hier lernen können, ist, bürge nie für etwas, was du nicht verlieren kannst. Wenn du 10.000 auf der Kante hast, dann kannst du für 10.000 bürgen und okay, wenn es in die Hose geht, du musst es dir leisten können, es zu verlieren. Sagen übrigens auch alle, die an der Börse handeln, wenn du mit Aktien spekulierst oder Ähnlichem, dann nur mit so viel, was du dir leisten kannst, zu verlieren. Riskante Spekulationen, die vielleicht viel Gewinn einbringen, aber die auch viel Verlust einfahren können, tu das nur mit Geld, was du verlieren kannst. Und das ist, denke ich, die Lektion auch hier. Damit dir nicht dann irgendwer mal das Bett wegträgt und du am Ende gar nichts hast. Das ist der Punkt hier. Damit Leute dir nicht deine Lebensgrundlage wegnehmen können und du selber hier am Boden landest und verschuldet bist und keine Lebensgrundlage mehr hast. Verrücke nicht die uralte Grenze, die deine Väter gemacht haben. Respektiere den Besitz von anderen, das ist ein Aspekt davon. Auch verwirf nicht alte Traditionen, oft sind das sehr gottesfürchtige Traditionen, alte Überlieferungen, das Wort Gottes. Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft, vor Königen wird er hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten. Jemand, der geschickt ist, der begabt ist in seinem Geschäft, der wird es zu was bringen. Mit Disziplin, auch das gehört dazu. Okay, soweit Sprüche 22. Habt ihr noch was gesehen, was ihr hinzufügen wollt?